Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Swingtanz, Sport als Widerstand. Heute haben wir ein paar Gäste, die uns über bekannte Swingtänzerinnen in Hamburg berichten, da wir uns in den letzten Wochen damit beschäftigt haben, ob und wie Swingtänzer zur Zeit des Zweiten Weltkrieges tanzend Widerstand geleistet haben. Als erstes kommt mir nun die Frage in den Sinn, wie viele Leute eigentlich Swing in Hamburg getanzt haben.
Das ist schwer zu sagen, jedoch geht man davon aus, dass es um die 1000 aktive Swingtänzer in Hamburg gab. Deutlich mehr Leute hatten Sympathien für den Swing und die dazugehörige Musikrichtung Jazz.
Nun geht unsere nächste Frage an Ben. Du hast dich mit dem Hamburger Hans-Peter Wier auseinandergesetzt. Wer war Hans denn eigentlich genau und wie kam er denn zum Swing?
Hans wurde 1925 in Hamburg geboren und hörte schon mit 13 Jahren Swing und Jazz. Er selbst war auch sehr musikalisch und spielte Klarinette sowie Schlagzeug. Er wurde dann, nach einer Anzeige seiner Freunde im Alter von 17, von der Gestapo verhaftet. Der Grund? Anglophile Haltung. Jedoch wurde er schon nach 10 Tagen entlassen.
Und wohin wurde er gebracht?
Er wurde zunächst in das Gefängnis Fuhlsbüttel, dann in das KZ Neugamba, auch in Hamburg, gebracht. Dies diente aber mehr als Abschreckung und Drohung.
Okay, danke für deine Antwort. Nun kommen wir zu Günther Discher. Beim Treffen 1938 zwischen Hitler, Mussolini und Chamberlain machte Chamberlain einen starken Eindruck auf Günther Discher. Er beschreibt in einem Interview, dass es zu dieser Zeit einen gewissen Druck gab und junge Menschen von der Marschmusik im Rundfunk gelangweilt waren. Deshalb wirkte Chamberlain auf ihn eher frei und stark. Lale, kannst du uns noch ein wenig mehr über Günther Discher erzählen? Du hast ja schon viel über ihn gelesen.
Ja, im Internet lassen sich viele Interviews mit Günther Discher finden. Er erzählt von seiner Liebe zum Swing und von seiner Zeit im Konzentrationslager. Tatsächlich war er schon als Jugendlicher beeindruckt von der Botschaft von Freiheit, die viele Swing-Tänzer vermittelten. Schon mit 12 Jahren begann er Platten zu kaufen, später hörte er dann immer mehr Jazz. Günther Discher bekam Schallplatten aus dem Ausland und handelte heimlich damit, obwohl solche Platten immer wieder von der Gestapo beschlagnahmt wurden. Deswegen wurde er dann auch verhaftet.
Das klingt sehr interessant. Zu dieser Zeit waren Platten natürlich besonders teuer. Günther Discher erzählte auch davon, dass er sogar auf der Arbeit Swing hörte, was sehr riskant war, da sein Betrieb regelmäßig Besuch von Offizieren des Generalkommandos erhielt. Das bringt uns nun auch zur nächsten Frage. Du hast eben erwähnt, dass Günther Discher verhaftet wurde. Wann war das denn?
Das war am 1. November 1942. Um 10 Uhr kam die Gestapo und nahm ihn mit. Illegale Platten konnten sie allerdings nicht bei ihm finden. Die hatte er schon vorher versteckt.
Weißt du auch, wie er sich bei der Verhaftung gefühlt hat oder was danach passierte?
Damals wussten viele Jugendliche noch nicht genau, was es eigentlich bedeutete, verhaftet zu werden. Günther Discher beschreibt ein mulmiges Gefühl, das er bei seiner Verhaftung hatte. Kurze Zeit danach erfuhr er, dass er ins Konzentrationslager Moringen gebracht werden sollte. Günther Discher bezeichnet die Arbeit als Quälerei. Die Arbeiter hungerten und mussten sehr schwere Arbeit erledigen. Viele der Arbeiter, auch Günther Discher selbst, hatten noch lange Zeit später gesundheitliche Schäden. Trotzdem gaben sie den Swing nicht auf und machten zum Beispiel in den Pausen selbst Musik. Auch nach seiner Freilassung sammelte Günther Discher weiter Platten. Er tat dies bis zu seinem Tod.
Bianca, du weißt doch, wie die Swing-TänzerInnen sich damals angezogen haben. Kannst du uns eine kleine Beschreibung von einem typischen Swing-Outfit geben?
Kein Problem. Die Jungs trugen meistens karierte Sakkos oder Nadelstreifenanzüge. Die Sohlen ihrer Schuhe waren hell. Utensilien, die sie oft dabei hatten, waren Regenschirme, Pfeifen und Zeitungen aus anderen Ländern. Die Mädchen bevorzugten lange Hosen oder Kleider. Sie schminkten sich sehr auffällig, lackierten sich die Fingernägel und trugen Lippenstift auf. Gerade in Hamburg waren Sonnenbrillen mit hellem Gestell sehr beliebt.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Bianca, du hast ja zu Charlotte Heile versucht, etwas herauszufinden. Gab es etwas Interessantes zu ihr? Wie sah denn ihr Leben so aus?
Charlotte Heile wuchs in Hamburg auf. In ihrer Kindheit hörte sie vor allem Opernmusik und Ballettmusik. Doch in ihrer Jugend begann sie sich für den Swing zu interessieren. Die Swing-Clique, zu der sie gehörte, hielt sich gerne im Alster-Pavillon auf. obwohl sie dort nicht sehr willkommen war, weil kaum jemand was bestellte. Dies lag daran, dass die meisten Mitglieder dieser Clique sehr arm waren.
Wusste Charlotte Heile, was ihr Verhalten für ihre Zukunft bedeuten könnte?
1942 wurde Charlotte Heile im Alter von 16 Jahren verhaftet, weil sie sich über ein Foto der Gestapo lustig machte. Sie wurde tagelang im Hauptquartier der Gestapo verhört. Anschließend musste sie für 3 Wochen ins Gefängnis Fuhlsbüttel. Nach ihrer Freilassung verwies man sie von der Hansischen Hochschule.
Ich erzähle jetzt noch ein bisschen zu Dirk Dubber. Ich persönlich fand seinen Fall sehr interessant. Bei ihm sieht man sehr gut den Druck, den manche Jugendliche fühlten. Nachdem der 17-jährige Junge von seiner Verhaftung freigelassen wurde, fühlte er sich verfolgt und beobachtet. Er darf sich nicht mehr mit seinen Swing-Freunden treffen und muss sich generell unauffällig verhalten. Nachdem er sich trotzdem mit Gleichgesinnten trifft und von einem Gestapo-Beamten gesehen wird, bekommt er Angst und bringt sich schließlich um. Vermutlich hatte er so große Angst und sich deshalb umgebracht. Ben, kannst du uns noch ein paar weitere Namen von Hamburger Swing-Tänzern nennen, die dir vielleicht öfter begegnet sind?
Hamburger Swing-Tänzer waren zum Beispiel auch Axel Springer, Uwe Storjohann, Gunther Lust und Hans-Jürgen Masakor. Von ihnen liegen jedoch umfangreiche Biografien bzw. Autobiografien vor, weshalb wir lieber die unbekannten Namen untersucht haben. Bei Uwe Storjohann ist aber noch interessant, dass er berichtet, dass der Druck, der den Kindern im schulischen Turnunterricht durch Mut- und Belastungsproben gemacht wurde, ihn zum Swing geführt habe. Dort konnte er sich endlich ohne Zwang bewegen.
Stammten denn die Tänzerinnen vor allem aus der Oberschicht?
Das ist in vielen Großstädten so gewesen, in Hamburg allerdings nicht unbedingt. Neben Jugendlichen aus der Hamburger Oberschicht, rum und um die Alster, die sogenannten Seglerkreise, tanzten in Hamburg auch Jugendliche aus der Arbeiterstadtteilen, wie Eimsbüttel oder Barmbek, die sogenannten Paddlerkreise.
Nun kommen wir auch schon zum Ende der Podcast-Folge. Bianca, kannst du uns zum Schluss noch ein Fazit geben?
Ja, insgesamt haben wir sehr viel über Hamburger Swing-Tänzer herausgefunden. Unsere Hauptquellen waren dabei Internetseiten, Bücher und Videos, die zum größten Teil als sehr zuverlässig einzuschätzen sind. Die Fragen, die wir bisher noch nicht klären können, sind, ob auch Juden Swing getanzt haben, welche Zielgruppen vor allem Swing interessiert waren und aus wie vielen Leuten so eine Gruppe aus Swing-Tänzern bestand. Zum Gesamtergebnis kann unsere Gruppe Lebensgeschichten von vielen bekannten Swing-Tänzern beisteuern. Eine Erkenntnis, die man aus unseren Recherchen mitnehmen kann, ist, dass ein Hobby bzw. eine Lebensweise nie komplett unterdrückt werden kann. Es gibt immer Wege, sie trotz strenger Kontrollen und drohenden Strafen zu bewahren.
Das war nun unsere Folge zum Thema Swingtänzer in Hamburg. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du hast einen kleinen Einblick in das Leben eines Swingers zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs erhalten. Wir bedanken uns herzlich für dein Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge unseres Podcasts. All unsere Quellen findest du unten in der Beschreibung nochmal zum Nachlesen.